Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Bibelstunde bei dem wunderschönen Wetter. Staunig, dass Sie hierher gekommen sind, obwohl Sie bestimmt 5 verschiedene Ideen gehabt hätten, wie Sie diesen sonnigen Nachmittag noch verbringen könnten. Schön, dass Ihnen Gottes Wort so wichtig ist, dass Sie jetzt hierher gekommen sind. Heute ist das Klavier eine Attrappe. Es fehlt ihm das entscheidende Innenleben. Und deswegen brauchen wir heute ein spontanes Musikteam. Also wir haben ein paar Instrumente mitgebracht. Schwester Christiane spielt Gitarre. Wir haben schon ein paar Rasseln verteilt und es gibt hier noch ein Cajon. Wer hätte den Mut oder wer kann Cajon spielen und hätte den Mut hier zu spielen? Das wäre toll. Das wäre dann mal ein bisschen anders. Es muss auch nicht perfekt sein. Okay, wir fangen jetzt mal an. Es meldet sich niemand für das Cajon. Oder? Vielleicht doch noch? Also, das ist diese Kiste. Man kann drauf sitzen und klopfen, den Rhythmus angeben. Na, dann machen wir es ohne. Mit der Gitarre und den Rasseln. Schwester Christiane? Ah, super. Wer könnte ihr das Liederbuch hinhalten? Wir singen zum Anfang das Lied Nummer 88. Das passt zu dem Wochenspruch, der uns für diese neue Woche gegeben ist. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Super, vielen Dank. Also es gibt noch ein paar Lieder, da können Sie noch mal dazu kommen. Aber jetzt vorerst sind wir fertig. Ich möchte zu Beginn gern beten. Ja, wir möchten dich von ganzem Herzen loben, dir Dank sagen für unser Leben, dir Dank sagen für diesen herrlichen Tag und dir auch Dank sagen, dass dein Wort lebendig und wahr ist und dass du durch dein Wort jetzt zu uns reden möchtest. Vielen Dank, dass du der lebendige und der gegenwärtige Gott bist. Amen. Auf eine gute Ausrüstung kommt es an. Egal, ob man Musik macht, ob man Skifahren möchte oder Angeln, Radfahren. Bei Hobbyfotografen oder Hobbyhandwerkern, Hobbyköchen, ganz egal. Auf eine gute Ausrüstung kommt es an. Und jeder Experte rät uns, an der Ausrüstung sollten Sie auf gar keinen Fall sparen. Und so lassen wir uns die Ausrüstungen in der Regel etwas kosten. Auf eine gute Ausrüstung kommt es an. Wir hatten in unserer Tagesstätte in Ludwigsburg diese Cajons mit Kindern und Eltern zusammengebastelt und den Erziehern. Und da ist uns auf, da gab es einiges zu sägen, zu hämmern, zu kleben und bohren. Und wir, beim ersten Mal haben sich alle abgemüht mit unserem dürftigen Handwerkszeug, das wir so in der Tagesstätte eben haben. Beim zweiten Mal kam ein Vater und hat seinen kompletten Werkzeugkoffer mitgebracht. Und da staunten wir nicht schlecht, dass das Ganze viel besser ging. Es war viel leichter zu sägen. Es hat richtig Spaß gemacht. Das Bohren und alles ging einfach viel schneller. Auf die richtige Ausrüstung kommt es an. Es hat viel mehr Freude gemacht. Man muss sich längst nicht so ablagen. Auf die richtige Ausrüstung kommt es an. sagt auch der Paulus zu den Christen in Ephesus und auch zu uns. Paulus vergleicht die Ausrüstung mit der Waffenrüstung. Er war damals, als er diesen Brief schrieb, Gefangener in Rom und hatte natürlich immer die römischen Wachsoldaten vor Augen. Mit Sicherheit die best ausgerüsteten Soldaten, die es je gab. Und diese Waffenrüstung hatte er vor Augen, als er so seinen Brief zusammenfasste und den Christen nochmal so mitgeben wollte, in einem Bild aus das Wichtigste nochmal zusammenfassen wollte und ausdrücken wollte, worauf kommt es denn nun jetzt an? Und er sagt uns auch, an einer guten Ausrüstung solltet ihr Christen nicht sparen. Zieht die volle Waffenrüstung an, sagt er. Und diese Waffenrüstung hat sich Gott in der Tat was kosten lassen. Jesus hat die Ausrüstung mit seinem Leben bezahlt. Und wir bekommen die Ausrüstung von Gott geschenkt und wir können sie nutzen. Ich habe den Text jetzt mal hier abgedruckt auf der Folie, sodass wir ihn zusammen lesen können, damit wir diese Ausrüstung mal miteinander vor Augen haben und miteinander anschauen können. Er leitet diese Ausrüstung mit einem Satz ein. Zuletzt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt, alle feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Weshalb die Soldaten eine Rüstung brauchten, war allen klar. Sie sollten das Römische Reich vergrößern und verteidigen. Und es war auch klar, dass ein Soldat seine Rüstung sinnvollerweise vor dem Kampf anzieht und nicht, wenn er nach Hause kommt. Mit dem Bild der Waffenrüstung fasst Paulus also nochmal zusammen und er fängt mit diesem Satz an: Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und ich bin froh und freue mich, dass Paulus da nicht mit einem Appell beginnt und sagt, so, jetzt wisst ihr Bescheid. Ich habe euch alles ausführlich geschrieben und jetzt reißt euch zusammen, strengt euch an und kämpft. Er beginnt mit einer Ermutigung, die allerdings auch eine Warnung beinhaltet. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ihr müsst nicht aus eigener Kraft stark sein, sondern könnt euch stärken in dem Herrn. Werdet stark in dem Herrn, nicht aus euch selbst. Täuscht euch nicht selbst mit der Annahme oder Vorstellung, ihr könntet aus eigener Kraft stark sein und alles selbst bewältigen. Paulus warnt hier vor Selbstüberschätzung und Selbstüberforderung. Und er zeigt ihnen auch die Realität des Lebens auf. Ihr werdet immer wieder schwach sein. Ihr werdet euch überfordert und hilflos fühlen. Ihr braucht immer wieder Stärkung. Und das ist die Realität. Meint nicht, dass ihr christliche Überflieger sein müsstet, die immer und zu jeder Zeit stark sein sollten oder müssten. Werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. In einer neueren Übersetzung heißt der Satz so: Ich wünsche mir, dass ihr durch eure Beziehung zu Jesus stark werdet und dass ihr seine Kraft in eurem Leben erfahrt. Stark durch die Beziehung zu unserem Herrn Jesus. Stark durch die Beziehung. Er sagt auch in dieser Waffenrüstung, weshalb wir eine Ausrüstung überhaupt brauchen. Wozu brauchen wir denn diese Ausrüstung? Findet's raus? Können wir das miteinander mal erarbeiten? Wozu brauchen wir denn die Waffenrüstung? Weshalb? Ja, gegen die listigen Anschläge des Teufels. Der Feind hat es auf uns abgesehen. Und da kommt später nochmal in Vers 12, oder es geht noch weiter, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter den Himmeln. Da spüren wir, da gibt es eine Macht, eine andere Macht als die Macht Gottes. Eine finstere Macht, nicht die Macht des Lichtes. Und diese finstere Macht, die hat Interesse, großes Interesse daran, das, was ihr weggenommen wurde, wieder zurückzuerobern. Wir brauchen die Waffenrüstung zum Schutz vor der List des Teufels. Andere Übersetzer nennen das vor den heimtückischen Angriffen des Zerstörers oder vor den Anschlägen des Widersachers. Unser Kampf ist nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die herrschenden Mächte, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis. Als Christen führen wir kein harmloses und unangefochtenes Leben. Wir haben mit einer feindlichen Macht zu rechnen. Ja, wir leben im Machtbereich des Feindes, denn diese Welt ist der Machtbereich des Feindes. Und jeder Mensch lebt zunächst in diesem Machtbereich. Durch Jesus können wir in den anderen Machtbereich, in den Machtbereich Gottes wechseln. Und können wir im Machtbereich des Lichtes leben. Aber so wie auch die Feinde der Römer ihr Land nicht freiwillig den Römern überlassen haben, so überlässt auch der Feind Gottes das Land nicht freiwillig Gott. Er ist der Feind und er will es zurückgewinnen, was er verloren hat. Und das tut er durch listige, heimtückische Angriffe. Macht euch das bewusst, sagt Paulus. Sonst ordnet ihr Geschehnisse in der Welt und in eurem Leben Dinge und Ereignisse falsch ein. Und ihr zweifelt an der Liebe und an der Macht Gottes. Erklärtes Ziel des Feindes ist vor allem unsere Beziehung zu unserem Herrn. Die will er behindern, klein halten, unterbrechen, stören, ja, zerstören. Paulus möchte uns hier keine Angst einjagen, aber er öffnet uns die Augen für die Realität. Der Feind ist eine Realität, mit der wir rechnen müssen. Und deshalb brauchen wir eine gute Ausrüstung. Ohne diese Ausrüstung spüren wir die Anfeindungen und Attacken des Feindes sehr viel stärker. Und wir erleben sehr viel weniger Freude in unserem Glauben. Ohne Ausrüstung, denken Sie nochmal an die klägliche Ausrüstung für das Basteln hier, ohne Ausrüstung mühen wir uns unnötig ab. Und es macht keine Freude. Deshalb, so sagt es Luther, ergreift die Waffenrüstung Gottes. Ein anderer sagt, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Wir brauchen also die Ausrüstung, um nicht zu verlieren, was wir gewonnen oder was Jesus für uns gewonnen hat. Dass wir das auch in unserem Leben erfahren, was er für uns gewonnen hat, erobert hat. Was gehört nun zu dieser Ausrüstung? Die können wir ja jetzt mal ein bisschen anschauen. Kannst du das ein bisschen höher schieben und das andere Blatt noch dazulegen? Also ab 14 wird die Ausrüstung jetzt gut beschrieben. Was gehört zu der Ausrüstung? Ist zu klein geschrieben, oder? Dass man es nicht lesen kann? Genau. Der Gürtel der Wahrheit. Und? Der Panzer der Gerechtigkeit. Ein anderer übersetzt es, das Brustschild der Gerechtigkeit. Und? Also zwei Teile, jetzt kommt der dritte. Bitte? Die Schuhe. Die Stiefel der Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden. Die Stiefel. Und jetzt kann gestiefelt, genau. Vielen Dank. Panzer muss ich noch unterstreichen. Panzer der Gerechtigkeit, weiter oben, über den Stiefeln. Sie muss es auf dem Kopf lesen, das ist ein bisschen schwieriger. Super, vielen Dank. So, in Vers 16 haben wir nochmal Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile, die auf uns abgeschossen werden. Und den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Also, können wir mal zählen. Sechs Teile. Eine sechsteilige Ausrüstung hat Gott für uns bereit. Stellt er uns bereit? Schenkt er uns? Kostenlos, weil er hat sie schon bezahlt. Er hat sich die Ausrüstung viel kosten lassen und wir bekommen sie zur Verfügung gestellt. Anziehen müssen wir sie natürlich selber. Es beginnt mit dem Gürtel der Wahrheit. Wozu braucht ein Soldat einen Gürtel? Ach so, stecken da die Waffen drin. Also ich muss sagen, ich habe mich jetzt nicht so ausdrücklich oder eindringlich mit der Waffenausrüstung der römischen Soldaten befasst. Ja. Genau. Genau. Die Kleider zu der damaligen Zeit, also alles, was ein Soldat unter der Ausrüstung hat, das kann ja nicht einfach da so rumflattern. Das muss mal zuerst zusammengehalten werden. Denn sonst kommt sein unteres Gewand mit der Rüstung ins Gehege. Dann flattert es und dann verheddert sich das da drin und so weiter. Also der Gürtel der Wahrheit, der Gürtel muss zuerst umgeschnallt werden, bevor man alles andere von der Rüstung noch draufsetzen kann. Der Gürtel der Wahrheit. Umgürtet euch mit Wahrheit, sagt Paulus auch an anderer Stelle oder auch im Petrusbrief. Das scheint sehr wichtig zu sein, diese Wahrheit, dieser Gürtel der Wahrheit. Und es hat mich motiviert, gründlich und intensiv über die Wahrheit nachzudenken und mich damit zu befassen. Und ich habe gemerkt, Wahrheit hat unterschiedliche Aspekte. Der erste Aspekt, die Wahrheit zu sagen. Das, was dem Sachverhalt nach stimmig ist, nach bestem Wissen und Gewissen. Theodor Heuss soll gesagt haben, wer immer die Wahrheit sagt, kann sich ein schlechtes Gedächtnis leisten. Denn der muss sich nicht immer merken, was er wo gesagt hat, damit die Lüge auffliegt. Gell? Also sprich, es ist einfacher, die Wahrheit zu sagen, als zu lügen. Wirklich? Also, ich erlebe das manchmal anders. Die Wahrheit zu sagen, finde ich nicht immer leicht. Die Wahrheit ist manchmal sehr peinlich. Und die Wahrheit wirft auf mich in manchen Situationen kein gutes Licht. Die Wahrheit kann sehr unangenehm und unbequem sein. Und deshalb weichen wir der Wahrheit ganz gerne aus. Umgürtet euch mit Wahrheit. Manchmal wird Wahrheit auch mit Wahrnehmung gleichgesetzt. Das merken Sie spätestens dann, wenn Sie einen Konflikt zwischen Kindern oder auch zwischen Erwachsenen klären müssen. Dann werden Sie nämlich feststellen, dass jede Konfliktpartei ein und denselben Sachverhalt unterschiedlich schildern wird. Jeder weiß es ganz genau, dass es anders war. Und ich glaube auch wirklich ohne zu lügen. Denn jeder schildert das, was er wahrnimmt. Und Dinge können unterschiedlich wahrgenommen werden. Und daher ist es gut, dass wir uns immer wieder bewusst machen, dass unsere Wahrnehmung nicht die ganze Wahrheit ist, sondern nur eine subjektive Wahrheit. Wir meinen aber, sie sei objektiv oder vertreten sie als objektive Wahrheit. Und wir sollten uns auch bewusst machen oder damit anfreunden, dass die Wahrnehmung, die der andere hat, von demselben Sachverhalt vielleicht auch eine Wahrheit hat, eine andere subjektive Wahrheit. Tja, wie ist es dann mit der Wahrheit? Ist Wahrheit dann relativ? Das wäre der nächste Aspekt der Wahrheit, die Grundfrage der Wahrheit. Pilatus war sicherlich nicht der Erste und auf jeden Fall nicht der Letzte, der diese Frage stellte, was ist Wahrheit? Ich glaube, du könntest das in der Zwischenzeit ausmachen, weil wir jetzt bei der Wahrheit zunächst bleiben. Danke. Was ist Wahrheit? Viele Kluge und Weise in der ganzen Zeitgeschichte haben sich unendlich viele Gedanken gemacht und den Kopf darüber zerbrochen, was die Wahrheit ist. Wenn Sie mal im Internet googeln, dann staunen Sie, wie viele seltsame Antworten es dazu gibt. Die Bibel gibt uns eine einfache und eindeutige, eine absolute Antwort darauf. Jesus hatte zu Pilatus gesagt, ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Und wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Dass ihm das zu absolut war, ist verständlich. Und daher die berühmte Frage, was ist Wahrheit? Und diese Frage bewegt die Klugen dieser Welt bis heute. Was ist Wahrheit? Johannes Im Johannesevangelium wird es uns beschrieben, wie Jesus über die Wahrheit gesprochen hat. Was er über die Wahrheit gesagt hat, das fällt Ihnen wahrscheinlich spontan ein. Was hat Jesus über die Wahrheit gesagt? Ich bin die Wahrheit. Genau, wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Die Wahrheit ist also demnach keine Philosophie, kein philosophisches Konzept, sondern eine Person. Jesus ist die Wahrheit. Es gibt ein Lied, das die Wahrheiten, das das Johannesevangelium über Jesus sagt, ganz gut zusammenfasst. Das singen wir jetzt mal. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn Sie mögen, können Sie gerne aufstehen, dass Sie wieder ein bisschen frischer werden. In Nummer 319, nein, 276. Ein dritter Aspekt der Wahrheit. Wer in Beziehung mit Jesus lebt, lebt in der Wahrheit. In Johannes 8 lesen wir, wenn ihr bleiben werdet in meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und im hohen priesterlichen Gebet bittet Jesus für seine Jünger, heilige sie in der Wahrheit. Also die Wahrheit ist für Jesus ein zentrales Thema. Und er sagt uns, dass sein Geist ein Geist der Wahrheit ist. Und uns ist der Geist der Wahrheit gegeben. Der Geist, der uns in alle Wahrheit leiten wird. Die Wahrheit können wir nur durch den Heiligen Geist erkennen. Die Welt, so heißt es in Johannes 14, 17, die Welt, die den Heiligen Geist nicht hat, kann die Wahrheit nicht erkennen. Das erklärt mir, warum so viele Philosophien und seltsame Dinge über die Wahrheit ausgesagt werden. Wir dürfen bei all diesen Aspekten über die Wahrheit den Hinweis von Jesus aus Johannes 8, Vers 37 bis 45 nicht außer Acht lassen. Dort weist er darauf hin, dass es einen Vater der Lüge gibt. Und der Vater der Lüge hat größtes Interesse, die Wahrheit in Lüge zu verkehren. Von Anfang an. Und wir wissen, dass Jesus selbst mit dem Vater der Lüge konfrontiert war. In Lukas 4 und Matthäus 4 wird uns das berichtet, wie raffiniert der Vater der Lüge selbst das Wort Gottes, die Wahrheit des Wortes Gottes in Lüge verdrehte. Und das tut er natürlich nicht nur bei Jesus, das tut er auch bei uns. Der Vater der Lüge hat eine unglaubliche Vielfalt an Lügen parat, mit denen er auch uns, die wir uns der Wahrheit in Jesus geöffnet haben und die Wahrheit aufgenommen haben, die wir in der Wahrheit leben, dennoch verwirren und verunsichern können. Das ist das Ziel vom Vater der Lüge. Und deswegen brauchen wir die Waffenrüstung, brauchen wir den Gürtel der Wahrheit. Vielleicht kommen Ihnen einige solcher Lügen bekannt vor. So, sollte Gott gesagt haben? Sollte das, was in der Bibel steht, wirklich die Wahrheit sein? Aber doch nicht alles. Sollte er dich lieben? So liebenswert bist du doch gar nicht. Oder du denkst, dass Gott dich gebrauchen könnte? Du bist doch ein Versager. Denk nur an die Situation von Und schon haben wir x Situationen in unserem Gedächtnis, in denen wir schuldig wurden. Du bildest dir ein, dass Gott sich über dich freut. Und der Vater hat auch viele Lügen von Kind an tief in unser Denken eingeprägt, die unser Handeln und unsere Gefühle prägen, ohne dass wir merken, dass sie vom Vater der Lüge sind. Sie sind uns eingeprägt, vielleicht durch die Familie, von Lehrern, durch negative Erlebnisse. Lügen wie: Das schaffst du doch nie. Aus dir wird nichts. Nur wenn du gut bist, bist du auch liebenswert. Das hilft doch alles nichts. Ich muss immer Recht haben. Ist auch so eine Lebenslüge. Ich muss immer alles alleine machen. Bei mir geht immer alles schief. Mich mag keiner. Ich muss alles in Ordnung haben. Die anderen müssen mir doch helfen. Ich muss mit allem fertig werden. Alle müssen mich verstehen. Kommt Ihnen davon was bekannt vor? Klingelt es da so bei Ihnen? Heute Morgen hat mir der Vater der Lüge gesagt: Die Bibelstunde ist nicht gut, die du heute halten wirst. Du musst das alles nochmal überarbeiten. Und dann kam Schwester Mara zu mir ins Zimmer und hat gesagt: Bist du fertig mit der Bibelstunde? Dann habe ich gesagt: Der Vater der Lüge sagt mir gerade, dass sie nicht gut genug ist. Und was mache ich dann damit? Was machen wir denn mit solchen Lügen? Die überfallen uns so, die lähmen uns, die bestimmen unser Gefühl, unser Handeln, unser Denken, alles. Verstehen wir, warum wir die Waffenrüstung brauchen? Warum wir uns mit dem Gürtel der Wahrheit umgürten sollen? In dem Wort aus Johannes 8 entdecken wir noch einen weiteren Aspekt der Wahrheit. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Wahrheit und Freiheit und auch Wahrheit und Freude. Also bei mir löst Freiheit mindestens Freude aus. Und es gibt einen Zusammenhang zwischen Lüge und Angst und Ängstlichkeit, sich gefangen fühlen, unfrei fühlen. Jesus sagt: Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und durch seinen Geist, er gibt uns seinen Geist, damit wir diese Lügen, die der Feind so tief in uns eingeprägt hat, die der Vater der Lüge tief eingeprägt hat in unser Leben, damit wir sie aufdecken können. Umgürtet eure Lenden mit Wahrheit. Wie geht das denn praktisch? Hat jemand eine Idee? Bitte? Die Wahrheit aussprechen, möglichst laut aussprechen. Die Wahrheit aufschreiben. Mit der Wahrheit umgehen, im Herzen bewegen. Und ich denke, was mir auf jeden Fall hilft, das hat oder hilft mir immer wieder und hat bei mir was ganz Neues in meinem Glaubensleben in Bewegung gesetzt, die Bibel auch so zu lesen und zu hören: Was sagt denn die Bibel jetzt über mich? Ich weiß, was der Vater der Lüge über mich sagt oder was ich über mich denke, was ich vielleicht inzwischen als Wahrheit glaube, weil das andere mir oft genug gesagt haben. Aber was ist denn die Wahrheit, die Gott über mich ausspricht, über meinem Leben? Und da habe ich eine Methode des Bibellesens entdeckt. Eine Methode des Hinhörens. Was sagt denn jetzt dieser Vers über mich aus? Welche Wahrheit steckt denn da drin? Und welche Wahrheit sagt dieser Text, dieses Wort Gottes über mich? Und ich habe gedacht, wir können das jetzt einfach mal am Epheserbrief und habe einfach mal ein paar Verse aus dem ersten Kapitel rauskopiert. Damit wir das mal üben zusammen. Wie können wir denn die Wahrheit aus dem Wort Gottes über uns erfahren? Welche Wahrheit sagt sie uns in diesem Vers? Also, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Welche Wahrheit? Hören Sie da? Ich habe es nicht verstanden. Du bist gesegnet. Also ich möchte immer wissen, was sagt sie über mich? Ich bin gesegnet. Mit was? Mit allem geistlichen Segen. Haben Sie eine Vorstellung davon, was es sein könnte? Aller geistlicher Segen. Das fühlt sich für mich an, das ist so viel, das kann ich gar nicht fassen. Mit allem geistlichen Segen. Genau. Ich bin gezeichnet von Gott selber. Gezeichnet als, was zeichnet man denn? Das Eigentum. Also ich bin, was ist die Wahrheit? Ich bin das Eigentum Gottes. Was möchte uns vielleicht der Vater der Lüge da einflüstern? Der möchte uns vielleicht weismachen, Gott segnet nur die, die vollkommen sind. Er segnet mich nur, wenn alles glatt läuft, wenn ich keine Fehler mache, wenn ich niemand verletze. Steht hier was von sowas? Bedingungen? Ich bin gesegnet mit allem geistlichen Segen des Himmels. Genau, durch Christus, das ist die Wahrheit. Nicht aus mir, nicht weil ich so toll bin, nicht weil ich bestimmte Fähigkeiten oder Begabungen hätte, nicht weil ich mich angestrengt hätte, ganz vieles einzuhalten. Nein, durch Christus. Das ist die Wahrheit über mich, dass ich gesegnet bin ohne Bedingung. Nehmen wir diese Wahrheit mit. Und wenn wir weiterlesen im Vers 4, denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten, in seiner Liebe. Wow, was für eine Wahrheit. Was ist die Wahrheit über mich, über meinem Leben? Ich bin erwählt. Was heißt denn das? Gerhard Schnitter hat mein Lied gemacht, gewählt. Ich bin gewählt. Ich kann es kaum fassen. Ich bin gewählt, von Gott gewählt. Wen wählen wir denn bei unseren Wahlen? Was zählt denn da? Wenn wir unsere Kinder fragen, so, welcher Klassensprecher wird gewählt, wer wird denn da gewählt? Genau, die Sympathischen, die Freundlichen, die Hübschen meistens, die unsere Erwartungen erfüllen. Hat Gott hier Bedingungen gestellt? Was sagt er denn? Wann hat er uns denn bereits erwählt? Vor Grundlegung der Welt. Also da habe ich noch gar nichts beweisen können. Da war ich noch nicht hübsch und da war ich noch nicht nett und da war gar nichts von mir. Und er hat mich gewählt, ohne Bedingung. Was ist die Wahrheit? Ich bin gewählt, eine Auserwählte oder ein Auserwählter Gottes. Was heißt denn ausgewählt zu sein? Das heißt auch, ich gehöre dazu, gell? Ich bin nicht mehr außen vor. Ich gehöre dazu. Das ist uns doch auch ganz wichtig. Für Kinder ist es jedenfalls ganz wichtig. Sie gehören zur Clique. Sie sind kein Außenseiter. Zugehörigkeit ist ein ganz wichtiges Bedürfnis. Wir gehören zu Gott, das ist die Wahrheit, die uns niemand nehmen kann und die wir uns immer wieder bewusst machen dürfen. Und so können wir weiterlesen in Vers 5, dass wir seine Kinder sind und dann immer wieder überlegen, was heißt das jetzt? Was heißt es, Kind Gottes zu sein? Kinder dürfen Fehler machen, oder? Kinder dürfen ausprobieren. Kinder bleiben immer Kinder des Vaters. Ja, ich wünsche Ihnen, ich habe in Ihnen so ein bisschen die Lust geweckt, die Bibel auf diese Art und Weise zu lesen, die Wahrheit über Ihrem Leben zu entdecken. Welche Wahrheit sagt das Wort Gottes über Ihrem Leben? Das ist nämlich Ihre Identität, die wir durch Christus geschenkt bekommen haben. Die Wahrheit will uns frei machen. Ich habe auf diese Weise eine ganz neue Freude am Wort Gottes und an meinem Glauben geschenkt bekommen, weil ich durch diese Wahrheiten, die Lebenslügen, die mir der Vater der Lüge immer wieder so reindrücken will, besser erkennen kann und ihnen besser begegnen kann und sagen kann, du, das stimmt gar nicht. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Entdeckungen machen und dass diese Freude und Freiheit auch in Ihnen aufbricht. Aber vielleicht geht es manchem so unter uns, dass er Mühe hat, dass er gerne die Wahrheit glauben würde, aber sie nicht glauben kann, dass er sie nicht fassen und nicht annehmen kann, warum auch immer. Das gibt es. Dass der Vater der Lüge uns an einer Stelle oder mit einer Lüge so festnagelt, dass wir da gar nicht wegkommen davon. Da brauchen wir Hilfe von anderen, die mit uns diese Lüge, die so tief in unserem Innern verankert und festgenagelt ist, aufbrechen und knacken können. Und ich wünsche Ihnen dann Menschen, die sich mit Ihnen auf den Weg machen und diese Lüge entlarven und aufbrechen. Jesus will uns frei machen durch die Wahrheit. Haben Sie Lust bekommen, sich mit der Wahrheit zu umgürten? In 3 Wochen bin ich wieder hier und dann machen wir an der restlichen Waffenrüstung weiter, weil jetzt ist die Stunde um. Aber Sie können ja bis dahin schon mal den Gürtel der Wahrheit kräftig ausprobieren. Wir können die Wahrheit des Wortes Gottes uns auch ins Herz singen. Jetzt möchte ich gerne beten und dann singen wir uns noch die Wahrheit ins Herz. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen für diese klare Antwort von dir, dass du die Wahrheit bist, die Wahrheit in Person. Und dass dein Geist die Wahrheit ist, der uns in alle Wahrheit leiten will. Lass es uns erfahren. Hilf uns, dass wir uns mit der Wahrheit umgürten. Mit der Wahrheit, die du über unser Leben ausgesprochen hast. Aber der Herr ist immer noch größer. Das ist auch eine Wahrheit. 377. Aber ich glaube, wir können jetzt nicht mehr alle Verse singen, weil es jetzt...
Vielleicht hast du da mein Zeichen gesehen.
Ah, stimmt. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weil ohne Klavier ist das andere ein bisschen schwierig. Deswegen 373. Ja, falls der Vater der Lüge in dieser Woche mal Sie anschleichen sollte, singen Sie dieses Lied. Dann fällt es Ihnen vielleicht wieder ein, was die Wahrheit ist. Jetzt habe ich noch einiges für Sie. Am Freitag hat das Volksfest auf dem Cannstatter Wasen begonnen. Nicht, dass ich Sie dorthin einladen wollte. Aber wir haben dort auch einen Stand mit christlichen Büchern, vor allem mit dem Schatz der Welt, mit Bibeln und zwar in vielen Sprachen. Wer am Stand vorbeikommt, kann kostenlos ein sehr schönes kleines Neues Testament erhalten. Beten Sie doch mit dafür, dass es gelesen und verstanden wird und dass auch Ausländer sich die Bibel in ihrer Sprache finden und lesen. Beten Sie mit, dass viele Menschen an den Stand kommen und es zu zentralen Gesprächen und zu Entscheidungen für Jesus kommt. Beten Sie auch um Schutz für die, die dort arbeiten. Die müssen immer bis 12 Uhr nachts dort sein. Auch unsere Schwestern. Und wir wollen Ihnen auch die Schwestern anbefehlen, die jeden und Mitarbeiter, die jeden Nachmittag ein Programm für die Schausteller Kinder anbieten. Und sie sind sehr dankbar auch für ihre Fürbitte. Da braucht man viel Schutz, wenn sie mit den Kindern unterwegs sind. Und wir wollen den Kindern Gottes Wort ins Herz aussehen. Beten Sie mit, dass dieser Same bewahrt bleibt und aufgeht. Dann habe ich noch eine Einladung für Sie. Morgen und übermorgen wird Dr. Gerhard Meyer im Rahmen des Unterrichts für die Bibelschule wieder über das Thema sprechen, die Bibel, kein Buch wie jedes andere. Das haben wir ja heute gehört. Ein aktuelles Thema, das in unseren Tagen die Bibel vielfach in Frage gestellt wird, ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Im Unterricht von Dr. Meyer geht es diesmal um die Entstehung der Bibel und um die Inspiration der Bibel. Es ist gut, wenn wir hier als bewusste Christen Rede und Antwort stehen können. Sie sind herzlich eingeladen, morgen und übermorgen Vormittag von 9 bis 12 Uhr in unserem Schulsaal im 3. Pavillon. Draußen liegen diese Einladungen aus. Da steht die Uhrzeit nochmal drauf und alles, was Sie interessiert. Zum kommenden verlängerten Wochenende bieten wir in unserem Gästehaus auf der Tannenhöhe in Villingen eine Familiensingfreizeit oder Singtage vom 30. September bis 3. Oktober an. Wäre das was für Sie oder Ihre Kinder und die Familien, dann können Sie draußen den Flyer mitnehmen. Am Samstag, den 15. Oktober, findet hier wieder ein Frauenfrühstück, nein, nicht hier, im Evangelischen Gemeindehaus in Eidlingen statt. Das Thema lautet: In der Krise die Chance entdecken. Referentin ist Frau Gudrun Theurer. Wer interessiert ist, sollte sich bis zum 11. Oktober im Evangelischen Pfarramt anmelden. Draußen liegen diese Flyer auf. Draußen haben Sie auch die Möglichkeit, gleich wenn Sie rauskommen, rechts an einer Unterschriftenaktion teilzunehmen gegen die grundsätzliche Öffnung des evangelischen Pfarrhauses für gleichgeschlechtliche eingetragene Lebenspartnerschaften. Die Unterschriften sollen vorgelegt werden beim Rat der EKD und der Synode der EKD. Und zuletzt noch eine Einladung zum letzten Stehkaffee bei herrlichem Wetter in diesem Jahr. Seien Sie Gott befohlen und eine gute Woche.